Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Beatrix Reudinger. Beruflich eigentlich in der Wiener Club- und Veranstaltungsszene sozialisiert, sattelte sie nach vielen Jahren Kulturkommunikation um und trägt heute die Berufsbezeichnung Sexualberaterin und klinische Sexologin. Als Gründerin der Best Lover Academy, einem Beratungsangebot für Männer mit sexuellen Problemen, betreibt sie einen millionenfach genutzten YouTube-Kanal, hält Vorträge und schreibt Bestseller. Wir wagen in dieser Folge den Brückenschlag von der Sexologie in den Kulturbetrieb. Was erzählen die jüngsten Skandale rund um Inszenierungen mit nackten Menschen und sexuell gelesenen Inhalten über den Zustand unserer Gesellschaft? Sind sexuelle und künstlerische Freiheit ein Zwillingspaar? Und inwieweit haben sich Strömungen wie Sexpositivität selbst zu einem kulturellen Phänomen mit allen Licht- und Schattenseiten gemausert? Liebe Beatrix, danke, dass du mit mir hier den Grenzgang zwischen Sex und Kultur wagst.
Ja, hallo, sehr gerne.
Ich will mit einem Stimmungsbild starten. Wir haben ja über viele Jahre über eine Enttabuisierung von Sexualität gesprochen. Nun beobachte ich in meinem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis, dass die Gespräche über Sexpositivität, Polyamorie, Tantra etc. sie nehmen ein bisschen überhand. Und da habe ich mir die Frage gestellt, brauchen wir nicht schon langsam wieder eine Retabuisierung von Sexualitätsthemen? Denn es wird langsam wirklich überbordend.
Findest du?
Ja.
Also ich denke, im Mainstream nach wie vor ist Sexualität ein Tabu, was man ja auch sieht an den von dir jetzt im Intro angesprochenen Skandale im Bereich Kultur. Ich denke, was du vielleicht erlebst, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, du bist in einer Bubble, sogenannten.
Hilfe, ich bin in einer Bubble.
Ja. Ja, aber das ist natürlich so, dass Polyamorie, Tantra, dass das alles Strömungen sind. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, Sexpositivität. Das sind schon Strömungen der letzten, sage ich mal, 10 bis 15 Jahren, die jetzt immer größer geworden sind, die sich differenziert haben, diversifiziert haben. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Angebote. Aber nach wie vor ist das eher es ist nicht jetzt im Mainstream so angekommen, wie man vielleicht denkt, weil es teilweise auch medial vermittelt ist. Also die Männer zum Beispiel, die zu uns kommen, die meisten waren noch nie in einem Tantra-Kurs oder auf einer sexpositiven Party. Die haben andere Probleme.
Ja, also ich war jetzt natürlich ein bisschen kokett. Also ich bin natürlich nicht für eine Retabuisierung von Sexualität. Aber ich glaube, du spürst, worauf ich hinaus will. Also du hast schon recht, es ist wahrscheinlich ein Blasenphänomen und es ist tatsächlich auch ein Kulturblasenphänomen, dass es eben sexpositive Räume gibt, sexpositive Partys gibt, wo sich eben Musik und das Thema Sex vermischen. Ich sag manchmal ein bisschen frech, ich glaube, es gibt jetzt auch so etwas wie ein bisschen so Bobo-Swinger-Clubs, die sich aber nicht Swinger-Clubs nennen, sondern eben genau diese Räume sind. Aber lass uns jetzt von diesem Anekdotenhaften ins Evidenzbasierte überwechseln. Wie hat sich denn die Kulturtechnik Sex tatsächlich in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten verändert? Da hast du ja doch einen recht guten Überblick.
Ja, also ich denke, wie ich schon gesagt habe, es gibt mehr solche Räume, es gibt mehr Plattformen, ja, sowas wie Joy Club oder auch Tinder. Es gibt einfach mehr Möglichkeiten, sich zu treffen und auch über bestimmte sexuelle Vorlieben sich zu treffen. Also da gibt es einfach wirklich große Plattformen im Internet. Das war früher einfach nicht möglich. Dadurch ist zum Beispiel sowas wie die Fetisch- oder BDSM-Szene oder auch Tantra-Szene unter anderem auch größer geworden. Also das spiegelt einerseits das Bedürfnis wider, etwas Neues, etwas anderes auszuprobieren. Und ich möchte auch hinzufügen, Sexualität bewusster zu erleben, also Sexualität auch im Hinblick auf, ich kann etwas lernen, also ich kann etwas ausprobieren, ich kann mir Hilfe holen, zum Beispiel in Coachings, aber ich kann auch verspielter sein, ich kann Workshops machen, also das alles hat sich verändert, unter anderem auch über die Möglichkeit, über Plattformen so etwas zu kommunizieren oder so etwas auch zu promoten oder sogar online anzubieten. Also da ist einfach in den letzten Jahren eben viel in Bewegung gekommen. Und das ist logisch, dass die Leute das dann einfach auch ausprobieren oder annehmen. Aber wie gesagt, nach wie vor würde ich nicht sagen, dass das alle tun oder dass das ganz im Mainstream angekommen ist.
Du bist ja in dieser Strömung so ein bisschen eine Early Adapterin. Also du hast da relativ früh mitgemischt. Und hast auch relativ früh begonnen, so klassische Pop-Phänomene aus dem Internet zu antizipieren, also zum Beispiel in extrem kurzen Clips präsent zu sein, auch Teilnehmer zu scouten auf Plattformen, wo Menschen sind. Wie kam es dazu, dass du von der klassischen Therapiestunde oder Gruppenstunde in einem mit Räucherstäbchen parfümierten Raum mit vielen Pölstern ins Internetgeschäft eingestiegen bist?
Also mit Räucherstäben parfümierten Raum, da war ich jetzt nie als Veranstalterin. Ich habe das natürlich ausprobiert. Ich habe eine Tantra-Ausbildung. Ich war viel auf sexpositiven Festivals, deswegen dann auch das Buch geschrieben mit meiner Kollegin Barbara Zuschnick zusammen. Ja, und wir hatten eine, sage ich mal, klassische Praxis in Wien für Sexualberatung, auch für Einzelpersonen und Paare. Und dann ist uns aufgefallen, dass eigentlich Männer seltener in die Praxis kommen, dass es mit Männern schwerer ist, über ihre sexuellen Probleme zu sprechen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, gemeinsam mit unserem Dritten an Bord, einem jungen Mann, mit dem ist gemeinsam die Idee entstanden, dass wir ein Online-Programm, ein Online-Coaching-Programm speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Männern mit sexuellen Problemen zusammenstellen oder entwickeln. Und so haben wir zuerst langsam begonnen, ein paar Videos gemacht, mal geschaut, wie reagiert quasi die Zielgruppe, und aus dem ist dann relativ schnell die Best Lover, also Firma, entstanden mit verschiedenen Produkten, und unser größtes Produkt oder unser Kernprodukt ist die Best Lover Academy, wo wir Männer über mehrere Monate begleiten.
Wir sind ja hier ein Kulturpodcast, das heißt, wir wollen auch immer was lernen für den Kunst- und Kulturbetrieb. Was du da beschreibst, ist ein klassischer Transformationsprozess, ein medialer, ja. Mhm. Also sprich, dass ich ein Angebot, das eine gewisse Nachfrage hat oder tatsächlich ein gewisses Nachfragemanko hat in dem Fall, in einen anderen medialen Kanal einspeise, um neue Zielgruppen zu finden. Jetzt hast du gesagt, in dem Online-Geschäft konntet ihr besser Männer erreichen. Konntet ihr nur junge Männer besser erreichen oder Männer insgesamt besser erreichen?
Nein, auf jeden Fall Männer insgesamt. Also unsere Klienten sind von 18 bis 70, sage ich mal. Also es sind junge Männer, aber es sind genauso viele ältere Männer dabei. Und ich glaube einfach, dass das Medium online, wenn man so will, dass das dass sie das besser erreicht hat, dass sie da weniger das Gefühl haben, sie sind jetzt in einer Therapie oder sie müssen sich da sozusagen zeigen oder hingehen. Und das war online einfach einfacher. Ich muss ehrlich sagen, ich war erstaunt, wie gut das funktioniert, auch in Gruppen. Also wir bieten da ja auch, wenn Sie wollen, Gruppencoachings an, wo Sie sich austauschen können. Und das hat ein sehr, sehr positives Echo hervorgerufen, weil das für Männer einfach, also das war für Männer eigentlich für viele neu. Das haben sie noch nicht erlebt. Frauen haben ja viel eine größere, längere Erfahrung mit Gruppen oder Frauengruppen, Austausch. Und das ist für Männer eigentlich eher ungewöhnlich. Und wir haben sie sozusagen mit dem Angebot auch darauf gebracht, dass das sehr, ja, sehr gut sein kann, sich auszutauschen über Themen, die sonst eben, jetzt sind wir wieder am Anfang von unserem Gespräch, vielleicht tabu sind, weil die meisten haben uns rückgemeldet, dass sie zum ersten Mal über das sprechen, also dass sie auch nicht mit Freunden oder so drüber sprechen können und dass sie sehr erleichtert sind und dass das sehr, sich sehr viel löst, wenn man einmal darüber spricht, jetzt nicht nur mit dem Coach, sondern auch quasi in der Peer Group.
Das heißt, eines der Erfolgsgeheimnisse ist, dass er sowas wie virtuelle Lagerfeuer erschafft, wo die Männer darüber sprechen können, was für Probleme sie halt umtreibt auf sexueller Ebene und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Also sie werden jetzt nicht nur über Sex reden die ganze Zeit, oder doch?
Genau, darf ich das virtuelle Feuer verwenden? Das ist ein guter Ausdruck. Nein, also natürlich geht es, unsere Hauptthemen sind Erektionsprobleme, Orgasmushemmung, vorzeitiger Samenerguss, dann flankiert mit schädlicher Pornokonsum oder bis hin zu Pornosucht, Libidoverlust, also Lustlosigkeit, Unsicherheit beim Sex. Aber, und da hast du jetzt etwas Gutes angesprochen, natürlich ist es so, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, beschäftigt man sich automatisch mit anderen Themen im Leben, weil einfach Sexualität nicht im luftleeren Raum passiert, sondern weil Sexualität mit allem zusammenhängt. Sprich, wenn ich unsicher bin in der Sexualität, hat das vielleicht auch, also gibt es vielleicht auch eine Unsicherheit im Leben oder Unzufriedenheit. Also viele Männer berichten, da kann man auch dann die Erfahrungsberichte auf unserer Website lesen, die berichten, dass es einfach so ein Life-Changing-Prozess war. Also sie starten mit Erektionsproblemen und gehen mit ganz anderen Themen auch hinaus, die sie gelöst haben. Also Selbstwertthemen, Selbstvertrauen oder überhaupt, ja, wie stehe ich im Leben? Was will ich überhaupt vom Leben? Wie kommuniziere ich? Wie kommuniziere ich vielleicht in meiner Beziehung oder in meinem Umfeld? Also da hängt ganz viel zusammen.
Gut, das ist ja insgesamt oft ein Erfolgsfaktor von Inhalten, im Übrigen auch von kulturellen Inhalten, dass ich denke, ich befasse mich einfach mit dem Inhalt XY und in Wahrheit bringt die Auseinandersetzung mit dem Inhalt XY so viele Seitenstränge und andere Dinge aufs Tapet, dass ich auf vielen Ebenen einen Sprung mache. Was mich jetzt aber interessiert, all das, was du erzählst, das ist für mich unglaublich interessant. Also ich höre da gerne zu. Das ist, ich glaube, da geht es vielen so. Da sitzt man gerne da, gerade in der Podcast-Welt geschützt mit Kopfhörern. Niemand weiß, was man gerade hört und führt sich das zu Gemüte. Es wäre aber jetzt nichts, dem ich mich beruflich widmen wollen würde. Ja, nun weiß ich ja, du warst ja in einem früheren Leben ganz nah an meiner Lebenswelt dran. Ja, du warst in der Veranstaltungsszene drinnen, du hast Großveranstaltungen mitorganisiert und promoted, du warst in der Kulturkommunikation drinnen. Was war der entscheidende Moment, wo du gesagt hast, das catcht mich jetzt nicht mehr so und in einem nächsten Schritt, dieses Thema catcht mich so sehr, dass ich dafür das andere hinter mir lasse und da reingehe?
Ja, ich werde das ja oft gefragt, wie kommt man dazu, Sexologin zu werden? Also erstens, ich habe mich immer schon mit Sexualität eben im Bereich Kultur, Kunst beschäftigt. Weißt ja, ich habe vergleichende Literaturwissenschaft ursprünglich studiert, da ist ja auch die Kunst ganz nahe. Und da habe ich mich immer interessiert, wie Künstlerinnen Körper und Sexualität und Tabus und all diese Themen, Beziehungen ausdrücken, in der Literatur, aber auch in der bildenden Kunst, auch in der performativen Kunst. Und gleichzeitig, also damals war natürlich überhaupt keine Idee von, dass das einmal mein Beruf wird. Aber ich habe immer in all den beruflichen Stationen, die eben sehr unterschiedlich waren, wie du schon erzählt hast, habe ich mich auch immer mit Selbsterfahrung beschäftigt. Also ich habe immer irgendeine Form von Selbsterfahrung gemacht, Gruppentherapie, Gruppendynamik, bin auf Workshops gegangen, natürlich auch Coachings, Therapie. Also ich habe alles einmal durchgemacht und habe nie ganz genau gewusst, ob das einmal beruflich wird, natürlich auch immer aus einem persönlichen Interesse, natürlich auch immer wieder aus einem Leidensdruck heraus, der irgendwie immer wieder mal war in den Stationen. Und irgendwann bin ich dann auf Tantra gekommen. Also irgendwann habe ich so meinen ersten Tantra-Kurs gemacht. Das war aber eher so aus Neugierde. Ich habe viel davon gelesen und habe mir gedacht, ah, interessant, das kann man sozusagen, also quasi jetzt metaphorisch gesprochen, Berührung kann man lernen. Also Sexualität ist nicht einfach etwas, was so vom Himmel fällt und entweder es passt halt mit jemand oder es passt halt nicht. Man ist verliebt oder man ist nicht mehr verliebt. Also so war ja immer Sexualität und Berührung im weitesten Sinn gekoppelt. Und da habe ich auf einmal gelernt, aha, das kann man irgendwie lernen, das gibt's Rituale dazu, das ist spannend. Und dann war ich da mal eine Zeit lang und dann war ich auf meinem ersten sexpositiven Festival. Ja, da ist es dann weitergegangen. Da war das dann nicht nur Tantra, sondern es waren andere Spielarten. Und wieder war ich fasziniert. Wieder habe ich mir gedacht, aha, das sind alles Menschen, was die machen. Es war dann auch teilweise sehr wild, aber auch sehr verspielt. Teilweise auch sehr, ich würde fast sagen, die Schnittstelle zu Kunst, künstlerisch, performativ. Also war einfach wirklich spannende Erlebnisse. Und
Entschuldigung, da muss ich einhaken.
Ja.
Das Festivalformat ist ja etwas, das kennen wir sehr gut im Kulturbetrieb, sowohl was Musik betrifft, als auch Hochkultur, Salzburger Festspiele oder Wiener Festwochen oder was auch immer. Was ist denn dann so ein sexpositives Festival? Sind das nur Workshops? Ist das diese Swingerclub-Logik auf Niveau? Wird da Musik gemacht? Gibt's, also was bedeutet Festival in diesem Kontext? Kannst du das einfach mal aufdrücken? Wie ist das Schedule von so einem sexpositiven Festival?
Ja, du hast eh schon einiges aufgezählt. Also es gibt Workshops, so kleine Workshops, Schnupper-Workshops, die dauern meistens so 1,5 bis 2 Stunden. Da hat man irgendein bestimmtes Thema mit einem bestimmten, man nennt die Workshop-Leiter dort Facilitators, also die halt Spezialisten, Spezialistinnen sind für ein bestimmtes Thema und dann schnuppert man da rein und dann hat man ein bisschen Pause und dann kommt der nächste Workshop. Meistens macht man so 3 bis 5 Workshops am Tag.
Zu welchen Themen?
Zum Beispiel eben Tantra-Berührungsthemen, also verschiedene Berührungsarten oder was kann man mit einer Peitsche machen, also wie kann man mit einer Peitsche berühren zum Beispiel. Oder auch jetzt kommunikative Geschichten, also Nähe, Distanz oder wie stellt man Konsens her? Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Workshop, der meistens am Anfang auch fast obligat ist, dass man eben weiß, wie geht man in solchen Räumen und wie geht man prinzipiell in der Sexualität mit Konsens um? Also wie stellt man Einverständnis her? Das klingt jetzt für viele so banal, ja, das weiß man eh, aber ist es nicht. Das ist ja eine Errungenschaft von Sexpositivität, dass sie das so ins Licht gestellt haben, dass man darüber spricht und dass man das übt. Wie kann man wirklich ein enthusiastisches Ja herstellen? Was bedeutet es, wenn man vielleicht sagt? Und was bedeutet es, wenn man Nein sagt? Also das ist ein großes Thema und auch für mich damals ein Aha-Erlebnis. Aha, habe ich wirklich immer ein enthusiastisches Ja gehabt bei dem, was ich mache? Und ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Vorträgen oder so frage, hat jemand schon einmal erlebt, dass er etwas gemacht hat in der Sexualität? und weitergemacht hat, obwohl eigentlich so das Gefühl war, na, es passt eigentlich nicht. Und da zeigt eigentlich jeder auf, ja, jeder kennt das, jeder, du nickst jetzt auch, darf ich das sagen? Ja, genau. Also zurück zum Festival, also das sind Workshops, dann gibt es am Abend Partys mit Tanzen oder einfach Partys, auch so Play-Partys, wo man sich verkleidet, wo Leute spielen, wie das so heißt. Also
jetzt nicke ich noch immer, also.
Oh, okay. Ja.
Also.
Was heißt das Nicken jetzt?
Nein, dass ich dir aufmerksam zuhöre.
Also, okay, du. Ja. Gut, dann war das Nicken vorher anders. Ja, also dann gibt es Partys, Play-Partys zum Beispiel, wo man eben spielt, wo man etwas ausprobiert, je nach Neigung. Ja, da gibt es natürlich auch Leute, die so in der Fetischszene verankert sind, die dann dort so etwas spielen oder ausprobieren. Dann gibt es auch oft Darbietungen oder Performances, also alles Mögliche, Inhaltliche. Und es gibt auch Räume, wo man sich trifft, aber es ist keine Swingerparty, das muss ich jetzt ganz klar sagen, weil du das angesprochen hast. Also es kann schon zu sexuellen Handlungen kommen in bestimmten Räumen, aber es ist keine Swingerparty.
Okay, und da löse ich, wie bei einem normalen Festival, löse ich ein Ticket, ne?
Genau, ich löse ein Ticket und jetzt, was mir noch eingefallen ist, was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, es gibt auch Räume für Reflexion, also weil natürlich in solchen Workshops und auch dazwischen passieren oft Prozesse und da gibt es eigentlich immer so genannte Soul Angels, also Menschen, die dann da sind, mit denen man dann drüber sprechen kann oder es gibt vielleicht sogar Gruppen, die genau dafür da sind, dass man das Erlebte auch reflektieren kann und schauen kann mit quasi Gleichgesinnten, mit Menschen, die in denselben Prozessen sind, dass man das besprechen kann. Und das alles ist etwas Neues. Das ist etwas, was man sonst im Alltag nicht kennt, in dieser Art darüber zu sprechen, also über Sexualität beziehungsweise über Begegnung, sagen wir es noch allgemeiner. Und das hat mich extrem fasziniert. Ich habe so das Gefühl gehabt, ja, das interessiert mich, das finde ich spannend, aber wohin die Reise geht, wusste ich nicht. Und dann hatte ich eine Anzeige gesehen im Standard tatsächlich für eine Ausbildung Sexualberatung auf der Uni Innsbruck, auf dem Psychologieinstitut. Das war so ein Postgraduate-Lehrgang. Dafür habe ich mich beworben, bin genommen worden, obwohl ich sozusagen Quereinsteigerin war und da hat dann diese neue Ausbildungsreise auch begonnen und dann habe ich eben verschiedene andere Ausbildungen gemacht und habe dann entschlossen, dass ich alles andere auch sozusagen lasse und dass ich mich jetzt selbstständig mache als Sexualberaterin.
Ich möchte eine Frage stellen, die in zwei Richtungen abzielt. Ich lese manchmal so ein bisschen mit, was die Clubkultur gerade umtreibt. Und tatsächlich eines der ganz großen Themen in der Clubkultur ist derzeit dieses Thema Awareness. Also, weil offenbar in dieser Szene noch nach wie vor viele Übergriffe stattfinden und diese Übergriffe unentdeckt bleiben oder dass man nicht angemessen als Veranstalter damit umgeht, etc. Jetzt in positiv gesprochen könnte man ja sagen, da wäre ja eigentlich eine Schnittmenge, da könnte man ja viel stärker Konsenstrainings anbieten, damit die Leute in der Clubkultur, also die Gäste und leider wahrscheinlich hauptsächlich die Männer lernen, was Konsens bedeutet und was nicht. Andererseits könnte man sagen, dass dieser Sex-Positivity Trend, der ja auch mit diesem Festival-Sujet und dem Party-Sujet spielt, dazu animiert, die Stimmung aus solchen Räumen in klassische Clubs zu transferieren. Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um? Siehst du dieses Spannungsfeld überhaupt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt mit der Clubszene nicht so viel zu tun, aber ich denke, Konsens ist in jedem Fall wichtig. Also auch das ist ein großer Part von unseren Coachings. Übrigens, weil du es angesprochen hast, natürlich so landläufig sagt man immer, Männer müssen das lernen, dass eine Frau, wenn sie Nein sagt, auch Nein meint oder dass man sozusagen eine explizite Verständigung darüber hat, was man macht. Aber wir haben auch oft die Erfahrung gemacht, dass Männer oft etwas tun, was sie eigentlich nicht wollen und nicht genau wissen, wie sie das kommunizieren oder das Gefühl haben, das gehört sich so, dass ein Mann das und das macht. Also das gibt es auf der anderen Seite auch, nur da wird nicht drüber gesprochen. Ich würde sagen, wenn Menschen das gelernt haben, schon in jüngeren Jahren, dann ist die Gefahr für Übergriffe einfach auch weniger auf beiden Seiten. Jetzt egal, wer den Übergriff macht oder wer ihn erlebt oder erleidet. Ich glaube, es geht immer um Kommunikation und wie man Bedürfnisse erstens mal erkennt. Ja, wir sagen immer, wenn du deine Bedürfnisse nicht kennst, wenn du nicht eine Bewusstheit darüber hast, was du willst, wie es dir geht, was du fühlst, dann kannst du es auch nicht kommunizieren. Das gilt ja für alles, nicht nur für Sexualität und Begegnung, sondern es gilt überhaupt für alles. Das heißt, die erste Aufgabe ist, bewusst zu werden und zu spüren, was brauche ich, was will ich, und dann kann ich es kommunizieren. Und wenn ich das kann, dann wird es vermutlich auch weniger Übergriffe geben, weil man schneller reagieren kann, wenn etwas komisch ist oder wenn etwas so ist, dass es einfach nicht passt.
Ich möchte mich da einem anderen Phänomen auch annähern, das in diesem Podcast immer wieder schon vorgekommen ist und aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet wurde, aus einer juristischen, aus einer kulturpolitischen, aus einer Coaching-Perspektive, aus einer psychologischen Perspektive, nämlich das Thema Missbrauchsphänomene im Kulturbetrieb und insbesondere auch natürlich sexuelle Missbrauchsphänomene im Kulturbetrieb. Was sagt die Sexologin zu diesem Phänomen? Sind Kulturbetriebe aufgrund ihrer Strukturiertheit einfach besonders anfällig dafür? Glauben wir das nur und passiert das ohnehin überall? Oder wie würdest du das einschätzen?
Da bin ich sicher nicht die Spezialistin für Kulturbetriebe. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt speziell in Kulturbetrieben verstärkt auftritt. Ich denke, da gibt es jetzt zumindest seit MeToo eine größere Öffentlichkeit dazu. Deshalb wirkt es vielleicht so, aber ich habe da keine Statistik dazu. Ich kann mich da jetzt nur noch mal wiederholen, wenn man bewusst ist, sich spürt, dann hat man weniger sozusagen Angriffsfläche für Missbrauch. Und dann muss man vielleicht auch manchmal die Konsequenz ziehen, sich trauen, rauszugehen damit oder auch sich trauen, aus dem Feld oder dem Bereich, wo man ist, wieder wegzugehen. Ja, also ich denke mir, je näher ich bei mir bin, desto besser weiß ich, was mir gut tut oder was mir nicht gut tut. Und wenn ich manchmal diese Geschichten lese und mir denke, okay, für die Karriere mache ich jetzt 10 Jahre oder länger, lasse ich mir etwas gefallen, das kann jetzt ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass das mein Weg wäre. Und ich glaube, noch einmal auf unsere Coachings zurückzukommen, das gilt ja auch für andere Bereiche, wenn jetzt zum Beispiel unsere Männer, unsere Klienten in einem Beruf sind, wo sie sich nicht wohlfühlen, wo sie gemobbt werden, wo sie nicht gut behandelt werden, jetzt gar nicht in einem sexuellen Kontext, aber einfach allgemein, und sich bewusst werden über sich selber, dann haben sie viel mehr die Möglichkeit, einfach zu sagen, nein, das ist mein Leben, das ist eh begrenzt, ich mache da nicht mit. Also ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage ein bisschen beantwortet, aber
naja,
so.
Ja und nein, weil das, was du beschreibst, ist natürlich eine Form von Selbstwirksamkeit. Wie bringe ich mich aus Situationen raus, die mir nicht gut tun?
Genau.
Ja. Ich sehe es aber schon noch, also mich interessiert natürlich auch der systemische Ansatz, wenn man so will. Ja. Es kann natürlich nicht die Lösung, gerade für Kulturbetriebe sein, dass wir einen personellen Aderlass hinnehmen, weil eben viele Leute in dieser Form kompetenter werden, wie du es beschreibst und sagen, wisst ihr was, dann habt ihr uns gern, wir gehen.
Ja, aber es könnte ja auch sein, dass sich mehr eben trauen, öffentlich das zu sagen. Und das passiert ja auch teilweise viel zu wenig, meiner Meinung nach. Aber wenn das mehr sind, die sich empowern, das sind jetzt auch einige Männer dabei gewesen, die gesagt haben, ja, mir ist das eigentlich auch passiert. Bei Männern gibt es ja noch das doppelte Tabu, dass die dann sagen, mir ist das passiert, obwohl man eigentlich sagt, na, einem Mann passiert das ja nicht. Und wenn jetzt aber immer mehr Leute das sagen, dann wird sich auch etwas verändern. Und dann gibt es eben nicht diesen Aderlass, den du angesprochen hast, sondern vielleicht auf der anderen Seite, dass die Leute, die das tun, einfach weggehen oder weggehen müssen.
Mhm. Der Grund, warum ich dich angerufen habe oder dir geschrieben habe und gefragt habe, ob du zu mir ins Podcast-Studio kommst, sind natürlich auch das Interesse an allgemeinen Betrachtungen, wie wir sie jetzt geführt haben. Aber es gab auch einen Aufhänger. Und zwar ist mir etwas aufgefallen, nämlich, dass der ewige Aufreger Nacktheit, Sexualität oder als Sexualität gelesene Inhalte, dass dieser Komplex 2024 wieder ganz besonders zugeschlagen hat. Ich habe es zum Beispiel gesehen anhand des Pudertanzes von der Doris Uhlig, mit dem sie das Kulturhauptstadtjahr eröffnet hat, aber auch in jüngerer Vergangenheit anhand von Sancta von Florentina Holzinger an der Staatsoper in Stuttgart, wo angeblich die Leute in der Vorstellung ärztliche Behandlung benötigt haben, weil sie, ich weiß nicht, weil ihnen schlecht war oder weil sie kollabiert sind oder was weiß ich was, oder weil sie so aufgewühlt waren. Warum haben solche Inhalte nach wie vor so ein Skandalisierungspotenzial?
Ja, das ist eine gute Frage, oder? Also ich denke mir, jetzt bleiben wir bei der Doris Uhlig. Was wird da gezeigt? Es werden nackte Körper gezeigt, die sozusagen nicht der klassischen oder oft nicht der klassischen Schönheitsnorm entsprechen. Wir sind ja da gerade durch die sozialen Medien noch viel mehr konfrontiert mit konformen Körpern, konformen Gesichtern.
Ist das so?
Ja, schon, würde ich schon sagen. Ich meine, inzwischen gibt es auch sogar KI-generierte Models, also die perfekte Form, die perfekte Ästhetik. Und jetzt sehen wir auf der Bühne Nacktheit. Wir sehen dicke Menschen, wir sehen Menschen mit Behinderungen im Rollstuhl nackt. Das ist wahrscheinlich der größte Aufreger, dass man einmal nicht, jetzt wenn man vom Tanz ausgeht, dann hat man so die Idee vom Balletttänzer, von einer Balletttänzerin, gestählt, jung, ohne Fett, nichts wackelt, nichts schlappert und nichts ist weich. Und das hat man einfach so im Kopf, und das ist, glaube ich, das Hauptanstößige, gar nicht so sehr die Nacktheit, also dass man Nacktheit sieht, sondern dass man diese Körper sieht, die andere Körperformen repräsentieren, als man das so in der Öffentlichkeit gewohnt ist, in der Kunst oder Kultur.
Jetzt habe ich schon wieder genickt, aber bei dir muss ich aufpassen. Ich nicke
ich
nicht.
Ich sag's nicht mehr.
weil meine Ermunterungen sonst gelesen werden als
Zustimmung.
Als Zustimmung, genau. Verstanden. Also der Triggerreiz in dem Fall, bleiben wir jetzt einfach einmal bei der Kulturhauptstadteröffnung in Bad Ischl, war nicht die Nacktheit an sich, sondern das, was da nackt zu sehen war. Soweit verstanden, aber das kann verstören, meinetwegen, oder da kann jemand sagen, okay, das will ich nicht sehen. Wir haben da aber massive Wutphänomene, die daran gekoppelt sind, ja. Also die Leute ziehen sich ja nicht zurück oder sagen, das ist nichts für mich oder das gefällt mir nicht oder möchte mich nicht konfrontieren, sondern im Gegenteil, sie reagieren eben nicht mit Rückgezogenheit, sondern mit ungeheurer Aggressivität, Offensivität, mit teilweise auch ganz verbal brutalen Zuschreibungen im Sinne von, das ist ja nicht normal, das gehört weg, bis hin zu faschistoiden Fantasien. Das ist ja noch einmal ein anderer Schritt, der da durch Kultur und Nacktheit oder durch so eine Performance in der Kultur ausgelöst wird. Wie erklärst du dir das?
Ja, ich wollte gerade sagen, wir kennen das ja alles schon, entartete Kunst, eben der gestählte Körper ist ja auch in der Antike schon so, weil wer ist dargestellt, ja, das ist ein idealtypischer Mensch. Ich kann es nicht sagen, warum das so einen Hass und so eine Wut hervorruft. Das weiß ich wirklich nicht, aber es provoziert anscheinend unglaublich, dass man sozusagen aus dieser Normdarstellung ausbricht, dass man es wagt, einfach etwas anderes zu zeigen, dass man quasi die Frechheit besitzt, das einfach auf die Bühne zu bringen, dann noch subventioniert. Das war ja ein großer Vorwurf. Also das heißt, man darf nur gewisse Körper, gewisse Dinge auf die Bühne bringen, so wollen wir es haben, und alles, was abweicht, wird sozusagen sanktioniert oder wird abgewertet. Ich denke, das hat schon eine lange Tradition.
Aber was ich nicht verstehe und wo mich eben genau deine Perspektive als Beraterin interessiert, die ja mit tausenden Männern, nehme ich an, schon zusammengearbeitet hat, das sind ja, das, was da auf der Bühne passiert, das sind ja eigentlich fast Spiegelbilder, denn die Wahrheit ist ja, dass keiner im Spiegel ausschaut wie der, der schöne Jüngling, also zumindest ich nicht. Jetzt nickst du. wie der schöne Jüngling aus der Antike. Ja. Also wenn ich im Spiegel mich anschaue, bin ich ja eben dieser unperfekte Körper. Das macht es für mich, abseits der Verstörung, die ich völlig legitim finde, weil das ist ja die Idee davon, das macht es ja für mich so abstrus, warum diese Hassgefühle ausgelöst werden.
Absolut. Man will offenbar nicht sehen, wie die Wahrheit ist oder die Wirklichkeit ist. Man will eine Scheinwelt. Man will, dass es das ist ja wirklich ein großes Problem. Du hast jetzt nochmal angesprochen, und unsere Teilnehmer, unsere Männer, das ist für alle ein Problem, ja. Deswegen tun ja schon 18-Jährige anfangen, sich also Schönheitsoperationen zu machen, oder ich kenne Frauen, die unter 30 sind und wirklich sich botoxen lassen, ja, vor lauter Angst, dass sie nicht dem Bild entsprechen. Und das ist schon ein krasses Problem. Ich weiß nicht, warum das sozusagen dieses Darstellen der Realität oder der Wirklichkeit in Bezug auf Körper so derartig provoziert. Ich weiß es nicht.
Erlebst du diese Wut eigentlich auch in deinen Coachings? Das ist ja mittlerweile auch etwas, was wir rund um das Thema des Kulturkampfes oft beobachten. Wutphänomene, ganz allgemein. Wenn du jetzt die Männer bei dir hast, neben den Problemen, die sie haben und wo sie sich anvertrauen, spürst du dieses Phänomen auch auf der Ebene, also dass die Artikulation der Probleme auch gleichzeitig mit Wutäußerungen?
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich das Gegenteil. Eigentlich erlebe ich da sehr viel Dankbarkeit und Erleichterung, dass es eben möglich ist, das auszusprechen, dass es möglich ist, aus diesen Performance-Druck, und das ist ja auch das, diesen Performance-Druck einmal zuerst mal auszusprechen, zu spüren, auszusprechen und dann auch loszuwerden. Ja, das ist so, ich habe nicht den perfekten Körper, ich kann nicht das, was man anscheinend können muss, was man vielleicht zum Beispiel in Pornografie sieht. Also da ist so viel Druck, so viel Leistungsdruck da, dass das sehr den Körper dann verspannt, aber auch mental verspannt und sehr, sehr viel Leidensdruck auslöst. Ich kann jetzt einmal nur aus dieser Erfahrung mit Männern sprechen, aber ich weiß es von früher aus der Praxis, dass es natürlich für Frauen auch eine Katastrophe ist, dem nicht zu entsprechen, was man da tagtäglich sieht. Und noch einmal, und dann kommt so ein Stück von der Doris Ullich, das ja eigentlich unter Anführungszeichen komplett harmlos ist. Da tanzen Leute auf der Bühne, sind nackt oder nur mit einem Puder angezogen und bringen eine künstlerische Darbietung mit Musik und das regt auf. Nochmal, es wäre wirklich interessant, vielleicht findest du einen anderen Gast, der das erklären kann. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch mit einigen unserer Coaches. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Es ist echt spannend.
Es ist auch beruhigend, wenn mal jemand sagt, ich weiß es im Moment einfach noch nicht. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns insgesamt fehlt, dass man mal sagt, du, ich weiß einfach nicht. Ja.
Ich meine, vielleicht ist es auch das, man will es nicht sehen. Man will das unter Anführungszeichen Hässliche, das nicht dem Idealbild entspricht. Man will es nicht sehen, weil vielleicht fühlt man sich dann wie ein Spiegelbild, hast du gesagt, ja, dass man sieht, oh, so schaue ich eigentlich aus, aber ich will das nicht. Ich will die 50-Kilo-Frau sein, ich will jung sein, ich will gestählt sein und ich will das nicht. Ich meine, das zieht sich ja auch durch in der Werbung, wo letztlich wieder gesehen, im Schaufenster eine Puppe, habe ich mir gedacht, boah, die wiegt ungefähr 37 Kilo, wenn man das übersetzen würde.
Also eine Mischung aus Verdrängung und Idealisierung.
Ja, genau, das ist vielleicht gut zusammengefasst.
Mhm. Noch etwas ist auffällig. In dem Kanon derer, die dieses Wutfeuers schüren, also entfachen und dann auch schüren, finden sich viele traditionell männergeprägte Gruppierungen. Also es ist, glaube ich, kein Zufall, dass just zum Beispiel die FPÖ, die eine sehr starke Fundierung im Mannsein und in Männlichkeitsritualen hat, dass die besonders in diese Kampagne eingestiegen sind. Kannst du dir das anhand deiner Erfahrung mit Männern erklären, warum genau die so anfällig sind, da zu rotieren?
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich denke, diese traditionellen Gruppierungen, wie du es nennst, also diese konservativen Ideen auch, wie Kultur sein soll, also da wird ja gesprochen von Heimat, Erbe bewahren und keine Ahnung, wir müssen jetzt wahrscheinlich alle Kulturbetriebe zu Jodelbetrieben machen oder zu Blasmusik. Das kann ich auch nicht sagen. Ich denke, es betrifft ja nicht nur diese Art von Kunst, sondern es betrifft allgemein zeitgenössische Kunst in all ihren Ausprägungen. Und das ist ja ehrlicherweise auch nichts Neues, oder? Das hat es ja immer gegeben, dass gegen zeitgenössische Kunst von konservativer Seite opponiert wurde. Und das ist halt jetzt noch einmal extrem, weil dann kommt gleich der Vorwurf, ja, wenn das Kinder sehen, ja, das gilt ja auch für andere Bereiche, wie zum Beispiel Regenbogenparade oder so, weil wenn das Kinder sehen, das ist dann ganz schlimm. Und ich denke mir, okay, aber sie wollen auch, dass man einen nackten Mann am Kreuz in jedem Kindergarten und in jeder Volksschule haben, das ist sozusagen dann nicht das macht keine Angst für kleine Kinder. Also da ist eine, wie immer bei solchen Themen, eine große Doppelmoral. Ja, was ist erlaubt und was nicht? Und was sind Bilder, die ängstigen? Und was sind Bilder, die okay sind?
Das ist aber interessant. Das heißt, du sagst, dass just diese Gruppen auf sowas so reagieren, das hat jetzt weniger unmittelbar mit der Nacktheit oder mit der Art zu tun, wie das da dargeboten wurde, sondern das ist insgesamt, da geht es um Codes, zeitgenössische Kunst versus diese sogenannte Volkskultur, die traditionalistisch aufgesetzt ist und Brauchtum pflegt und so weiter und so fort. Und vielleicht ist das dann halt einfach eine besonders plakative Form, wie man das Thema der zeitgenössischen Kunst diffamieren kann. Ne?
Absolut. Also ich denke mal, Sexualität und Körper und Nacktheit, das ist immer dann noch die Hybris. Aber es könnte auch was anderes sein, aber das ist natürlich dann das Schlimmste, unter Anführungszeichen. Mhm. Und wenn das dann noch gekoppelt ist mit religiösen Bildern oder religiösen Ritualen, wie bei der Holzinger, dann,
Sankta, ja.
Ja, dann ist das natürlich sozusagen das Schlimmste. Also eine Frau am Kreuz, das ist sozusagen der absolute Skandal. Ein Mann am Kreuz ist sozusagen das, was unsere Kulturgeschichte ist und was wir anbeten.
Mhm. Bevor ich zu dem Thema Religion komme, möchte ich ein bisschen um das Thema Inklusion kreisen, das ja im Kunst- und Kulturbetrieb omnipräsent ist und trotzdem nach wie vor vernachlässigt wird. Die allererste Folge dieses Podcasts habe ich mit Samuel Koch aufgenommen, wo wir sehr intensiv eingetaucht sind in die Doppelbödigkeiten, die da bestehen. Vor dem Hintergrund fand ich die Performance besonders spannend, weil ich schon auch mitgenommen habe, so wie du es auch ein bisschen schon angedeutet hast, dass auch insbesondere behinderte Körper tabuisiert worden sind im Zuge der Debatte. Ne?
Ja, und nicht nur Behinderte, ich füge hinzu, auch alte oder ältere Körper. Ja, auch das ist ja ein Tabu, einen alten Körper zu zeigen. Ja, das geht ja auch hin in allen Filmen und so. Alte Menschen werden für bestimmte Bereiche, zum Beispiel Sexualität oder Verliebtsein, werden ja selten gezeigt oder dargestellt. Also auch das ist ein großes Tabu. Ja, nicht nur Leute mit Beeinträchtigungen, sondern auch oder zusätzlich vielleicht Leute mit Beeinträchtigungen und ältere Leute, die das ist sozusagen das, was man auf jeden Fall nicht sehen will.
Mhm. Aber das zeigt doch auch, dass ein scheinbar liberales, gesellschaftsliberales Feld wie die Kunst und die Kultur da auch noch einen großen Nachholbedarf haben. Denn wäre das Daily Business, dass solche Körper präsent sind, würde die Aufregung wahrscheinlich auch nicht so vehement ausfallen, oder?
Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also jung, schön, durchtrainiert, das ist sozusagen das Bild, was man kennt von Darstellern und Darstellerinnen.
Spielt das Thema Behinderung, Beeinträchtigung eigentlich auch in deiner Arbeit als Sexologin eine Rolle im Beratungsalltag?
Weniger.
Weniger. Du hast auch schon angesprochen das Thema Religion. Hm. Das war aus meiner Sicht bei Sankta der große Trigger. Also man hat dort Frauen in Ordenskleidung gesehen, die sich dann aber auch gleichzeitig sexuellen Handlungen hingegeben haben, auch gleichgeschlechtlichen sexuellen Handlungen. Also da war die Erregung ja noch einmal in einer ganz anderen Dimension, oder?
Ja, also man kann eh noch weiter denken. Vielleicht wenn sie behindert gewesen wären, dann wäre es vielleicht noch einen draufgesetzt. Also ich habe es eh schon gesagt, also die Frau in sexuellen Handlungen, die Frau mit christlichen Symbolen geschmückt, also das ist dann einfach die Hybris des Skandals. Und dann noch kombiniert mit diesen blutigen Szenen, also mit Gewalt, mit Körperverletzungen, sei es dahingestellt, ob das echt war oder nicht, ob das inszeniert war oder nicht, das ist dann etwas, was man nicht zeigen darf. Gleichzeitig hat das aber auch seinen, ich glaube, die Vorstellungen, du weißt das besser, waren ausverkauft, also es hat auch so einen, diesen so Angstlust oder so wie beim Horrorfilm, ja, man weiß, oh, es ist eigentlich schlimm, aber ich schaue es mir genau aus diesem Grund an. Ich habe da auch einmal in einem Standardartikel zu diesem Thema gelesen, dass jemand geschrieben hat, wow, Leute, die dann in Ohnmacht fallen oder kotzen, weil es so schlimm ist und trotzdem ausverkaufte Vorstellungen zu produzieren, alle Achtung, ja. Und ich denke, dass ist eigentlich umgekehrt. Genau deswegen sind natürlich auch die Veranstaltungen ausverkauft, weil das einfach so eine Angstlust hervorruft.
Aus deiner Berufspraxis heraus, ist dem Thema Sexualität geholfen, wenn es auf diese Art und Weise auf Bühnen verhandelt wird? Oder ist das eigentlich komplett kontraproduktiv, weil das vom Kern der Probleme, die Menschen in ihrem Alltag haben, eigentlich ablenkt und sie vielleicht sogar trivialisiert und auf billige Art und Weise skandalisiert? Wie würdest du das einordnen?
Also das würde ich jetzt auf keinen Fall sagen. Ich meine, Kunst darf das und soll das und Kunst ist jetzt nicht dazu da, die Menschen zu coachen oder zu heilen, sondern Kunst zeigt eine Bandbreite, das ist die künstlerische Freiheit und ich würde jetzt nicht sagen, dass das hilft oder nicht hilft, es ist einfach ein Ausdruck und in der Sexualität jetzt im individuellen erlebten Sinn ist das ja auch eine große Bandbreite, ja, da erleben ja Menschen auch von bis und haben verschiedene Ausdrucksformen und auch verschiedene Biografien und Sozialisationen zu ihrer Sexualität und das würde ich jetzt nicht einschränken wollen, was jetzt in der Kunst dargestellt wird. Aber was vielleicht positiv ist, dass man überhaupt darüber spricht, dass es einen Diskurs gibt, machen wir jetzt auch, dass einfach alles an die Oberfläche kommt. Dafür bin ich auf jeden Fall, dass man es rausholt aus dem sozusagen versteckten, tabuisierten, sondern es bespricht auch vielleicht drüber, was macht mir dabei Angst, was ekelt mich, was schreckt mich. Auch das ist eine Auseinandersetzung. Und es muss ja auch nicht jeder diese Art von Kunst rezipieren. Das kann auch zu viel sein. Ich kann, und da gehen wir wieder zu dem Konsens zurück, es kann auch sein, dass ich entscheide, mir ist das zu viel, ich will mir das nicht anschauen, das geht mir im wahrsten Sinn des Wortes unter die Haut, das ist auch okay, oder?
Voll. Eigentlich fast ein perfektes Schlusswort. Eine Frage habe ich noch an dich als auch Medienprofi. Muss ich jetzt bei der Folge, wenn ich sie hochlade, den Explicit-Button anklicken?
Nein, ich glaube nicht. Also es hängt davon ab, was für ein Bild du dazu gibst und was du in einem Text schreibst, aber ich glaube nicht.
Liebe Bea, vielen lieben Dank für
Gerne.
Das Gespräch.
Danke auch.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort, auf www.bühneneingang.at, gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.